Theoquest – auf der Suche nach dem Glauben. Einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Abend, Nacht, je nachdem, wann man das hier hört. Das weiß man ja gar nicht.
Ja, zum Glück.
Ja,
aber auch für Nacht eingeeignet.
Aber wie für uns ist es jetzt zwar schon dunkel draußen, aber es ist durchaus noch Tag zu nennen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Theoquest, unserem Podcast auf der Suche nach dem Glauben. Und wie immer sitzen hier zwei Leute in diesem wunderbaren Raum. Das ist nämlich zum einen mir gegenüber
Elaine Rudolfi, Theologin und Seelsorgerin, und mit mir redet
Markus Bartelt, ich bin der Gastgeber und der Host von diesem Podcast.
Was machen wir denn heute?
Heute habe ich wieder ein Thema mitgebracht, auch das wieder ein Anlass, weil ich habe ein sehr spannendes Buch gelesen, was ich auch gerne wieder in den Shownotes verlinken werde. Das ist von Philipp Blom und heißt Die Unterwerfung, Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur.
Ui.
Und der rollt das von ganz weit hinten auf, also Babylonia. Danke, ja. Und kommt dann natürlich auf eine Stelle zu sprechen, die man vielleicht durchaus aus der Bibel kennt. Erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 28. Da wird nämlich gesagt, macht euch die Welt untertan.
Mhm.
Und er beruft sich darauf und sagt, da ist auf einmal etwas losgegangen, was man unterschiedlich natürlich interpretieren kann, was aber in der einen Interpretation, dass wir uns die Schöpfung untertan machen können, zu dem geführt hat, was letztendlich in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem mündet und wir die Schöpfung, wie wir ja heute durchaus sehen können, eben weder achten noch bewahren, sondern sie immer noch weiter ausbeuten. Und manche tun das tatsächlich unter Hinweis darauf, dass das ja sogar im Alten Testament steht.
Ja, hängt mal wieder daran, dass man sich an eine Übersetzung klammert. Aber ich mach's mal an dieser Übersetzung klar. Da steckt ja das Wort Untertan drin. Das Wort Untertan hat ja auch eine Wortgeschichte, die natürlich etwas mit Unfreiheit zu tun hat, mit Arbeit, mit Unterwerfung, so wie dieser Titel des Buches ist. Aber immer auch, zumindest in Westeuropa, eine Frage, die Person, die sich eine andere Person untertan macht, hat eine Verantwortung. Das gesamte Lehnsystem von Lehnsherr und Untertan oder Untertanen hat eben darauf gebaut, dass es da Abhängigkeiten gab und Ähnliches. Aber dem Lehnsherrn war immer auch aufgetragen, Sorge zu tragen für seine Untertanen. Ja, das haben Lehnsherren besser oder schlechter gemacht, ausbeuterischer oder liberaler. Aber das ist nie ein komplett einseitiges Verhältnis gewesen. Und genauso ist das mit dem hebräischen Wort, was dahinter steckt, auch. Ja, das ist ein Verhältnis des Benutzens, aber eben nicht des völlig blinden Ausnutzens, was ja auch im Letzten völlig doof ist. Also natürlich steht das ja in einem ganz bestimmten Kontext, dieses macht euch die Erde untertan, nämlich die Schöpfung zu entwickeln. Und das ist ja völlig idiotisch, sich, ich sag jetzt mal, eine externe Entität, um das nochmal ein bisschen zu abstrahieren, in einer Art und Weise untertan zu machen, dass sie hinterher zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Na, also das ist einfach nur Dummheit.
Ist ein bisschen kurzsichtig gedacht.
Ja, nicht nur ein bisschen kurzsichtig.
Aber war es oder ist es nicht dennoch etwas spektakulär Neues gewesen? Denn wenn ich mir angucke, die polytheistischen Religionen, da hatten wir ja eine Form von Animismus. Das heißt, alles war beseelt. Jeder Baum konnte ein Waldgott sein oder konnte eine Nymphe sein oder wie auch immer. Das heißt, wir standen in einem anderen Verhältnis zur Natur. Und ich war gut beraten, wenn ich durch den dunklen Wald gelaufen bin, noch vielleicht schnell ein Opfer dem Waldgeist oder dem Waldgott zu huldigen, damit ich auch sicher durch diesen Wald komme. Also Menschen haben, glaube ich, Natur als Götter gegeben gesehen und gesagt, wir müssen sorgfältig mit dir umgehen, sonst kriegen wir eins auf den Deckel, sonst trifft mich der Blitz oder der Hagel oder ähnliches. Und jetzt haben wir auf einmal eine Situation, wo ein Gott, der eine Gott sagt, ich übergebe euch das und gebe das in eure Hände. Also meine Schöpfung habt ihr jetzt und macht was draus. Macht es verantwortungsvoll. Er wählt vielleicht die Worte in der Sprache damals etwas, was in der Übersetzung nicht ganz so kommt. Aber das muss doch in der Vorstellungswelt der damaligen Menschen was sehr Spektakuläres gewesen sein oder ein richtiger Wechsel im Verständnis.
Ja, das ist ja an einen größeren Wechsel gekoppelt. Also das Buch Genesis ist ja keine Geschichtsschreibung. Ja, also da steht nicht ein Gott und sagt, vorher war es so und jetzt machst du das so und dann ist es anders. Sondern das ist ja Deutung. Und ein großer, also aber auch wirklich epochaler Bruch, der da gedeutet wird, ist der Übergang von einer nomadischen Kultur zu einer sesshaften Kultur, ja, die Ackerbau betreibt. Ja, also das spiegelt sich da drin oder da ist ein Echo von drin. Und ja, eine Kultur, die Ackerbau betreibt, muss anders mit dem Land umgehen als eine nomadische Kultur, die da zyklisch durchzieht sozusagen. Ja? Zum Wort Kultur gehört das ja schon hin. Also ich kultiviere etwas und nicht ich vernichte etwas. Mhm. Und ja, das spiegelt natürlich diesen Umbruch wider, ganz klar.
Wie konnte es aber dann passieren, dass dieses Diktum so falsch verstanden wurde, dass man sagte, naja, es ist ja okay und auch durchaus Gott gewollt, dass wir, was hat keiner gedacht, dass wir jetzt die Meere leer fischen, wir stellen fest, wir fischen sie jetzt leer und wir stellen jetzt fest, dass wir über unsere Ressourcen hinaus leben und der Earth Overshoot Day ist, also dann, wenn wir quasi die Ressourcen für das Jahr verbraucht haben, rückt immer weiter, wir sind jetzt im Juni angekommen. Wo ist da dieses Missverständnis vertieft worden und hilft es jetzt noch, wenn Papst Francisco zum Beispiel bei in seiner Schrift Laudato Si sagt, nein, ihr müsst die Schöpfung bewahren, ihr habt eine Verantwortung. Hört das noch jemand oder können wir das noch irgendwie stoppen?
Also Franziskus ist da ja auch ein Glied in einer langen Kette. Also ich sage jetzt mal, in der uns bewussten Zeit der Reflexion fängt das ja in den 70er Jahren an mit dem konziliaren Prozess Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Also das beschäftigt Christinnen und Christen ja schon deutlich länger. Aber die Frage davor ist noch, wie konnte das so falsch gelesen werden? Schlicht und ergreifend, weil es nicht einfach für uns Menschen ist, der Gier entgegenzuwirken. Also ich glaube, immer dann, wenn wir Ressourcen so benutzen, dass wir sie auf Dauer im Ganzen kaputt machen, dann hat das was mit Gier zu tun. Ja, vielleicht manchmal auch mit diesem Bedürfnis, ich will nicht zu kurz kommen oder ähnliches, aber ich würde es doch wirklich erstmal Gier nennen. Und die einzubremsen, ist auch wiederum eine Kulturleistung. Ja, und das geht individuell, glaube ich, indem ich mich frage, was brauche ich alles und was brauche ich vielleicht auch alles einfach nicht. Gibt ja diesen lässigen Spruch, haben ist besser als brauchen, ne? Ganz klar, das geht mir bei jedem Buch so, was ich lieber im Schrank hätte.
Und, wem sagst du das?
Ja, genau. Aber ich glaube, da fängt es ja einfach an, ne? Die Frage, sich ehrlich zu machen, was brauche ich denn, um ein gutes Leben führen zu können? Möglicherweise ist die Antwort dann deutlich weniger, als ich mir das so eigentlich vorstelle. Und das Zweite ist dann eben auch, von mir absehen zu können. Also das kommt ja im Buch Genesis dann so ein bisschen später, beim ersten Mord der Geschichte, also Kain erschlägt Abel, das hat auch noch mythologische Hintergründe, aber eine der Sachen war auch, da steckt ja in dieser Frage, bin ich denn der Hüter meines Bruders, ja? Also bin ich denn bereit, nicht nur für mich Verantwortung zu übernehmen, nicht nur auf mich ein Auge zu haben, sondern auch noch auf meine Umwelt und auf meine Mitmenschen, ne? Also diese Fragen sind ja uralt. Mhm. Die werden in der Genesis gespiegelt, aber das ist beides, glaube ich, ne? Also die Frage, wie viel brauche ich und kann ich so existieren, dass genug für alle da ist? Kann ich von mir absehen und auf andere gucken?
Nun war Gier ja immer schon eine der Todsünden.
Ja.
Und ich glaube, vielleicht war das, als die Kaufleute noch christlich waren, eher noch ein Hemmschuh für sie, vielleicht doch nicht zu gierig zu werden. Man weiß es nicht. Aber
wenn man so die Geschichte guckt, war es, glaube ich, schwierig mit dem Hemmschuh, ja?
Das fühlte ich auch. Aber du sagst es schon ganz richtig, wir haben eine Verantwortung. Es gibt soziale Gerechtigkeit. Wir haben einen ethischen Ansatz, den wir vertreten und leben sollten. Aber wir haben ja im System jetzt auch den sehr starken Glauben, dass nur eine wachsende Wirtschaft den Wohlstand ermöglicht und damit auch die Möglichkeit gibt, soziale Gerechtigkeit zu fördern. Inwiefern ist das denn etwas, womit der christliche Glaube mitgehen kann?
Also ich glaube, der christliche Glaube sagt erstmal direkt wenig zu, so sollst du Ökonomie gestalten oder ähnliches, sondern der christliche Glaube fragt ja immer in diesem Dreieck, wie gestaltest du die Beziehung zu Gott, zu deinem Nächsten und zu dir selbst. Aber dieses Beziehungsdreieck, denke ich, darf ein Christ und darf eine Christin auf alle Phänomene, die ihr im Leben begegnen, auch anlegen. Und ja, bislang in unseren Breiten haben wir noch keine Alternativvorstellung für gutes Leben außerhalb eines immer weitergehenden Wachstums. Oder beziehungsweise wir haben schon auch noch Alternativvorstellungen, die sind nur noch nicht Mainstream oder so. Und vielleicht ist es Aufgabe von Christinnen und Christen, das nochmal in Erinnerung zu rufen, dass ein gutes Leben nicht immer nur heißen muss, ich habe immer mehr von allem Materiellen.
Aber sind die Kirchen zum Beispiel in Südamerika oder Mittelamerika da nicht schon kapitalismuskritischer oder auch wirtschaftskritischer, was das angeht, weil sie eine andere Realität kennen?
Ja, natürlich. Ne? Also ist von unserer Kirche oder von unserer Zentralleitung ja auch über lange Zeit sehr, sehr kritisch beäugt worden. Also alles, was im Bereich Befreiungstheologie gelaufen ist und so weiter, ist das nicht verkappter Marxismus oder irgendwie sowas. Ich glaube, aus dieser Misstrauenshermeneutik sind wir, glaube ich, inzwischen raus. Und ja, weil die Spanne zwischen Arm und Reich und die sozialen Ausgleichsmechanismen zum Beispiel in Lateinamerika so unendlich viel schlechter funktionieren als in Westeuropa, ist das Thema da natürlich schon viel, viel länger auf dem Tapet. Aber ich sage jetzt mal raus aus einer, ich habe was und ich habe immer mehr Logik zu, ich bescheide mich mit dem, was ich brauche, ist natürlich für Menschen, die nichts haben, super attraktiv. Für Menschen, die sagen, ich müsste jetzt einen Schritt zurück, ich müsste etwas abgeben, es darf bei mir weniger werden, dann habe ich immer noch genug. Aber abzugeben und weniger zu haben, das ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig.
Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung, weil du hast gerade von diesem Dreieck gesprochen.
Ja.
Und eben auch das Verhältnis zu mir.
Ja, natürlich.
Und wir sehen ja im Moment gerade ein großes Thema in den Medien, Mental Health, also die mentale Gesundheit. Das ging mal los vor 10, 12 Jahren mit dem Thema Burnout und ist immer schlimmer geworden sozusagen oder hat sich immer mehr verschärft als Krise, mentale Krise, auch vielleicht noch durch Corona und durch die Arbeitsbedingungen. Aber viele Menschen überschreiten die Grenze der Selbstausbeutung in einem starken Maße. Und in einem Artikel, den ich dazu gelesen habe, wurde mal wieder auf Max Weber zurückverwiesen. Max Weber, großer Soziologe, der ein Buch geschrieben hat über die protestantische Ethik und damit auch mit den Geist des Kapitalismus, heißt, glaube ich, das Werk. Das wäre jetzt meine Frage, ist das eigentlich so richtig oder ist das nachvollziehbar, diesen Anspruch, dass man sagt, diese protestantische Ethik, die eher auf das Diesseits schaut und weniger auf das Jenseitsversprechen guckt, also man sagt, du musst hier vorbildlich leben und ordentlich schaffen, ordentlich arbeiten, weil dein Beruf ist deine Berufung, die ist dir Gott gegeben und die musst du erfüllen und übererfüllen. Also dieser Arbeitsethos hat eigentlich erst den Weg in diesen Kapitalismus freigeschaufelt. Ist das als Meinung oder ist das als soziologische Meinung überhaupt tragbar? Und wenn ja, wie sieht denn das katholische Pendant dazu aus?
Also ich äußere mich ja ungern zu protestantischer Theologie, weil ich keine protestantische Theologin bin, sondern eine römisch-katholische Theologin. Und ich bin mir sicher, da gibt es ganz unendlich viele Differenzierungen, wo mir dann meine evangelischen Kollegen vermutlich einfach nur die Hände vors Gesicht schlagen, wenn ich jetzt was dazu sagen würde.
Aber wir laden die gerne ein. Also falls das jemand hört und sagt, ich schlage jetzt die Hände vors Gesicht, bitte melden. Wir haben hier noch Platz für ein drittes Mikrofon und nehmen die Diskussion gerne einmal auf.
Auf jeden Fall. Zur katholischen Sicht.
Vielleicht ganz kurz, wo du noch überlegst, weil es gibt das ja. Also mir fällt das Beispiel Belgien ein. Belgien hat ja einen protestantischen Teil, hat einen katholischen Teil und man sagt bis heute noch, im katholischen Teil lebt es sich besser, weil die genießen mehr, die machen sich nicht tot bei der Arbeit, die wissen, dass ihnen sowieso alles vergeben wird, wenn sie dann beichten gehen und deswegen sind die nicht so überanstrengend wie eben der protestantische, sehr arbeitseifrige Teil von Belgien, wo es viel mehr um Geld geht und um Status geht. Also dieses Bild hält sich ja bis heute.
Ja, also ich glaube, die dahinterliegende Thematik ist theologisch betrachtet die Frage nach Leistung und Gnade. Und die katholische Antwort ist ja, ich wirke an der Gnade Gottes mit. Also das ist ja, also mir erscheint das, jetzt muss ich ganz persönlich, weil mir erscheint das ja auch immer eher schräg, wenn es so eine massive protestantische Arbeitsethik gibt, weil Luther war ja der Erste, der sagt, alles ist Gnade, ja. Ich kann mir überhaupt gar nichts erleisten. Also die da eher auf der Leistungsseite waren, waren eigentlich immer eher so die Katholiken, weil da war immer, du wirkst an der Gnade Gottes mit, ja. Du musst dich oder du darfst dich vorbereiten, du darfst da mittun. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig, als ob man Luther da nicht glauben würde. Das, so will mir das als Außenstehende erscheinen. Aber ich denke, ja, dieses, du darfst deine Arbeit tun, aber die Gnade Gottes geht mit und du darfst auch mit dieser Gnade Gottes ein bisschen mitschwimmen, nimmt Druck raus. Ja, also wenn ich weiß, ja, ich tue das mir Mögliche und den Rest darf ich auch dann Gott überlassen. Dann brauche ich natürlich immer noch ein gesundes Verhältnis zu mir selbst, um dieses das mir Mögliche auch einschätzen zu können. Ich glaube, das geht auch nicht ohne Gebet und auch nicht ohne Gottesbeziehung. Sonst mache ich mir nämlich auch ein zu großes Bild von mir selbst, was ich denn alles leisten können müsste und sollte. Und man will ja auch immer bitte vor sich selbst gut dastehen. Aber ich glaube, diese Frage nach der Gnade ist wichtig, sozusagen. Ja, ich tue das, was ich kann und die Gnade tut den Rest. Und das nimmt meines Erachtens auch überhaupt nichts von Verantwortlichkeit, verhindert aber, dass ich mich für alles und jedes verantwortlich fühle.
Du hast es schon gesagt, so ein bisschen, ja, die Gnade spielt eine große Rolle. Welche Impulse kann uns denn der Glaube heute noch geben, um zum einen in der Wirtschaftswelt ethisch zu handeln? Also wo kann ich mich da orientieren vielleicht? Oder wie kann der Glaube mir helfen, diesen Spagat gut hinzubekommen? Und welche Impulse finde ich eigentlich für mich dann, wenn ich wieder merke, es wächst mir alles über den Kopf zusammen oder schlägt alles über den Kopf zusammen, ich muss mich wieder enorm anstrengen oder ich verliere vielleicht auch den Bezug zu mir selbst? Also in diesen beiden Fällen, wie kann mir da der Glaube eigentlich helfen?
Also dieses Zitat, macht euch die Erde untertan, steht ja in dem, was wir im Genesis als Schöpfungsgeschichte bezeichnen. Und das sagt ja auch schon was. Es geht um das große Ganze. Das heißt, wenn ich irgendwo Verantwortung trage, dann darf ich natürlich gucken, geht es meinem Unternehmen gut? Weil wenn es meinem Unternehmen nicht gut geht, geht es auch meinen Angestellten nicht gut und Ähnliches. Aber die Frage ist auch immer, wie verhalte ich mich denn zum großen Ganzen namens Schöpfung? Und ich glaube, eine wichtige Faustregel ist dann einfach, ich habe das ja ganz am Anfang versucht zu sagen, keinen Raubbau treiben. Also nicht immer weiß man am Anfang, ob das, was man tut, Raubbau sein wird. Deswegen braucht es auch, glaub ich, immer so diese Momente des Innehaltens und nochmal zu reflektieren. Und ich glaube, jeder, der in der Wirtschaft Verantwortung hat, tut gut, immer mal wieder sich selbst sozusagen Stopp zu sagen und zu gucken, ist das, was du tust, auf Dauer und im Ganzen, fügt sich das gut und nicht zerstörerisches in unseren Kosmos, in die Schöpfung ein. Und individuell ist das, glaube ich, ähnlich. Also gehe ich mit dem, was mir an Talenten, Begabungen, ist das ist jetzt mal immateriell oder eben auch materiell, falls ich was geerbt habe oder eine Firma besitze, gehe ich mit den Dingen und auch wieder auf Dauer und im Ganzen, also so kurzfristige Sachen helfen ja nicht, also Wahlperioden sind Cheat für solche Fragen, aber auf Dauer und im Ganzen gehe ich damit, ich nenne es jetzt mal mit modernen Wort, ressourcenschonend um. Also mache ich weder mich kaputt, noch meine Nächsten kaputt, noch das große Ganze.
Es gibt ja nach wie vor das Angebot der Exerzitien.
Ja, natürlich, klar.
Ist das, glaube ich, besonders gut geeignet dafür, wenn man vielleicht wieder einen Moment der Ruhe und der Besinnung finden möchte?
Also ich glaube, es muss noch nicht mal voll vom Exerzitien sein. Voll vom Exerzitien heißt ja auch, ich trete mit einer zu entscheidenden Frage an, die ich klären möchte. Also im klassischen Sinne. Aber es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich mal kurz aus dem Trott rauszunehmen für einen Oasentag oder für ein Wochenende im Kloster oder weiß ich was. Also irgendwo, wo ich mal aus meinem Hamsterrad rausgenommen werde und auch innerlich die Luft habe, solche Fragen zu stellen.
Ja.
Wo stehe ich gerade? Wo will ich hin? Was sind meine Verantwortlichkeiten? Kann ich ihnen nachkommen? Fehlt mir auch Handwerkszeug, um diesen Verantwortlichkeiten nachzukommen oder Ähnliches? Ne? Ja, ich glaube, Kirche hat dafür ganz viele Räume.
Man muss sie nur wahrnehmen und nutzen.
So ist es. Aber da sind sie. Und wenn sie nicht passgenau da sind, kann man einfach nachfragen. Dafür sind wir dann als Theologinnen und Theologen ja da.
So, das heißt also, macht euch die Erde untertan, heißt nicht in den Raubbau zu gehen, heißt auch nicht in den Raubtierkapitalismus zu gehen, sondern wir haben eine Verantwortung für diese Schöpfung. Wir haben die Verantwortung, sie zu bewahren. Und diese Verantwortung beginnt immer erst einmal bei uns selbst. Das ist der erste Schritt, den wir machen müssen, bevor wir mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, die machen das auch nicht. Das ist das, was wir tatsächlich übertragen bekommen
haben. Kann man machen, hilft aber nichts.
Hilft der Schöpfung nicht und beruhigt höchstens temporär mein Gewissen.
Oder auch wirklich nur temporär.
Ja, für einen kleinen Moment vielleicht. Ja, also dementsprechend kritisch sein, auch hier Verantwortungsbewusstsein zeigen und die Angebote ruhig nutzen, die uns die Kirche hier auch gibt.
Und langen Atem bewahren.
Elaine, den langen Atem haben wir jetzt bewiesen, den wir ausführlich darüber gesprochen haben. Ich danke dir ganz herzlich.
Danke dir für die Fragen.
Wunderbar, uns auch da aufgezeigt zu haben, was man liest und wie man es vielleicht verstehen sollte oder wie auch falsches Verständnis oder Missverständnisse entstanden sind. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch und wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit.
Ja, ich mich auch. Bis dann.
Theo Quest auf der Suche nach dem Glauben.